2074. Eine Gigapole, gefangen im Dauerregen zwischen Sünden der Vergangenheit und dem Kampf um eine ungewisse Zukunft. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, muss Privatdetektiv Joseph Ford sich seinen eigenen Dämonen stellen. Doch der Preis dafür könnte zu hoch sein. Willkommen am Abgrund.
Wir haben geschlossen.
Ach, wie ist denn das? Also, ich hab nichts gesagt. Weder diesem Trenchcoat-Typen noch den Kopf. Ehrlich.
Ich weiß.
Oh. Warum?
Wir wollen doch, dass Sie genau da bleiben, wo Sie hingehören. Danke für Ihre Dienste. Leben Sie wohl.
Hier nichts zu sehen. Das war ein Unfall, klar?
Hover-Taxis fallen nicht vom Himmel in Bars, die möglicherweise Tatorte von Verbrechen waren. Sowas passiert nicht einfach so.
Verpissen Sie sich. Das ist das, was passiert ist und was in meinem Bericht stehen wird. Fall gelöst, Akte geschossen, danke. Und jetzt Abflug, Kapische?
Jedes weitere Wort war definitiv eines zu viel. Der Commissioner hatte absolut kein Interesse daran, auch nur eine seiner verbliebenen Gehirnzellen anzustrengen und eins zusammenzuzählen. Man hatte den Barkeeper zum Schweigen gebracht. Und ich würde mich sehr wundern, wenn nicht irgendein anderer, völlig zufälliger Unfall die Spuren beim Pfandleiher zerstört hatte. Ich hatte definitiv die Schnauze voll. Wie hieß dieser geleckte Anzugmensch von meinem AB nochmal? Johnston. Ich hatte eine offizielle Einladung bekommen. Zeit für eine Stippvisite. Sally, hast du eine Adresse für diesen Mr. Johnston von der Egbert Incorporation? Irgendwas Privates, wo ich ihn um diese Uhrzeit sicher antreffen könnte?
Ich verstehe die Eingabe nicht.
Es war jetzt knapp 22 Uhr. Vielleicht sollte ich doch noch meinen offiziellen Antrittsbesuch bei Egbert Incorporation selbst starten. Ankündigen brauchte ich mich nicht. Bei der aktuellen Gefahrenlage blieb ich lieber so unberechenbar wie möglich. Es war wohl Zeit für die Sub. Die Metropolitan Subway war ein Moloch. Für mich neben dem Preis der Hauptgrund, ein Fußgänger in Nova York zu sein. Hier wurde gedrängelt, geschubst, geklaut und das im Sekundentakt. Der Herzschlag einer Milliarden-Gigapole. Zumindest fühlte ich mich mit dem Strahler im Holster vermeintlich etwas sicherer. Und sollte ich doch einen unsichtbaren Schatten haben, der auf den richtigen Moment für ein Attentat wartete, so würde er es nicht leicht haben, mir in den Gewusel in den Tunneln und Zügen zu folgen. Der nächste Zugang war auch nahe des Battery Park. Die Station der Red Line hieß South Ferry, weil von hier aus früher Fähren Richtung Liberty, Alice und Staten Island abgefahren waren, bevor die Inseln Opfer der Gezeiten wurden. Übrig waren noch die Namen und das Gedränge. Ich löste eine Fahrt, quetschte mich in eine Tube-Kabine und hielt die Luft an. Der penetrante Geruch nach Schweiß und Dreck war ansonsten kaum zu ertragen. Immerhin, die Fahrt in der Vakuumröhre war schnell. Und nach nur 25 Minuten wurde ich in einem Schwall an Personen beim Columbus Circus aus der Station gedrückt. Sehr gut, das Odeur hätte ich keinen Moment länger ausgehalten. Von hier aus waren es nur wenige Schritte zum Egbert Tower, von dem aus die Reichen und Privilegierten einen exzellenten und unbezahlbaren Blick über den Central Park, die letzte verbliebene Parkfläche im öffentlich zugänglichen Stadtgebiet,
hatten. Für eine strahlende Zukunft für uns alle. Dafür stehen wir ein.
Schon von Weitem strahlte das Hologramm des Konzerngründers Avery Egbert über dem Gebäude. Der Mann war ein Mythos, ein Selfmade-Billionär, der schon als Kind mit Büchern in der Garage seiner Eltern gehandelt und den wohl einflussreichsten Konzern der großen Sieben hochgezogen hatte. Heute verwaltete die Egbert Incorporation die Gigapole und den gesamten Nordwesten und war gleichzeitig Produzent und Vertrieb der meisten Convenience-Produkte. Es führte also kein Weg an Egbert vorbei. Nach außen hin war der Konzernchef selbst schon immer ein großzügiger Philanthrop, der aber mit Sicherheit mehr Leichen im Keller als Nova York Ratten in den Katakomben unter der Stadt hatte. Ihn würde ich in Person aber heute sicher nicht zu Gesicht bekommen. Der inzwischen Mitte 60er machte sich rar, schwebte wahrscheinlich schon in irgendwelchen Sphären, gerüchteweise auf einer Raumstation in einer stationären Erdumlaufbahn. Was Reiche heute ebenso taten, wenn sie den Bezug zur realen Welt hinter sich gelassen haben. Jetzt war ich auf diesen Johnston gespannt. Schließlich wollte er mir persönlich sein Beileid aussprechen. Aber vorher musste ich mir Zugang verschaffen. Erstmal offiziell über die Vordertür. Vielleicht konnte man mir hier den Kontakt zu Mr. Johnston vermitteln. Das war aber überhaupt nicht nötig, denn er war da. Und so leitete mich eine menschliche Assistentin in den 68. Stock. Und da war er. Und in keinster Weise überrascht, dass es mich noch gab.
Mr. Ford, ich hatte ein wenig befürchtet, wir würden uns heute nicht mehr treffen. Aber schön, dass Sie es haben einrichten können.
Der Manager saß genauso geschniegelt und gebügelt wie eine Spinne im Netz. War ich die Beute? Sein Büro war dreimal so groß wie mein eigenes. Er selbst wirkte bis zur Schuhsohle seiner Designergarderobe so selbstsicher wie ein Ziegelstein durch eine Fensterscheibe, mit kurzem graumeliertem Haar, mit Koteletten direkt aus dem letzten Jahrhundert.
Danke, Amber. Sie können sich zurückziehen. Wir kommen jetzt klar. Nehmen Sie doch Platz, Mr. Ford. Ich fürchte, wir haben einiges zu besprechen.
Er hatte mir kurz die Hand gereicht und dann auf einen bequemen Sessel ihm gegenüber verwiesen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich würde gern mehr über Frank bzw. seine Arbeit erfahren und ob das eventuell...
Ja, mein herzlichstes Beileid.
Unterbrach er mich.
Ich fürchte, es gibt neue Entwicklungen, seit ich Sie kontaktiert habe.
Das konnte ich mir bildlich vorstellen. Vor allem das Verwischen von Spuren. War ich zu spät?
Also ehrlich gesagt, ich war geschockt. Vor allem, als ich erfahren musste, dass unsere interne Revisionsabteilung schon einige Monate im Fall Haberman ermittelt hat.
Also gut, jetzt wollten Sie es Frank in die Schuhe schieben. Nicht ganz unerwartet. Seien Sie mir nicht böse, aber Frank war Analyst. Und eine Seele von Mensch, ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Jetzt galt es herauszufinden, was Sie gegen Frank in Stellung gebracht hatten. Manipulierte Datentabellen, Fotos, vielleicht auch Deepfake-Videos?
Ja, ich kann Sie verstehen. Frank, wir haben uns einmal die Woche zum Abendessen mit unseren Frauen getroffen. Ich habe ihm blind vertraut, aber sehen Sie selbst.
Der Aktensammler, den er vor mir auf den Tisch geworfen hatte, war dick und umfangreich. Sie hatten sich nicht nur darum bemüht, Arbeitsprotokolle zu fälschen. Hier war alles dabei, inklusive einiger Datenchips, die sicherlich auch gefälschtes Material von Überwachungskameras beinhalteten. Alles Bullshit. Und was soll er jetzt getan haben? Industriespionage? Sabotage?
Ja, Mr. Ford, wenn wir der Akte glauben wollen, dann gibt es Banktransaktionen zwischen ihm und mehreren anderen Firmen, die wir Konzernen wie Texacorp und Wycom zuordnen konnten. Beide Konzerne versuchen schon längst über die Börsen eine feindliche Übernahme von Egbert, aber wir haben bis jetzt standgehalten.
Verzeihen Sie, aber ich komme gerade nicht ganz mit. Also, Frank soll denen Informationen verkauft haben?
Die Ermittlungen laufen noch, aber es sieht danach aus, als hätte Frank einen Trojaner bei Egbert platziert, der nahezu unbemerkt Daten innerhalb des Netzes eingesammelt hat. Und Frank hat sie dann, womöglich mit Hilfe von Dritten, aus dem Gebäude geschmuggelt. Aber bis hierhin ist es, und glauben Sie mir, das tut mir sehr leid, sehr eindeutig. Frank Haberman war uns gegenüber unaufrichtig.
Ich musste nachdenken. Und das schnell. Die richtigen Fragen finden, die die fehlenden Puzzlestücke zusammenbrachten. Frank war also der Sündenbock in einem schwellenden Konzernkrieg? Ausgeschlossen. Frank war der Inbegriff von Integrität. Das erklärte aber die Angst und dass er unbedingt mit mir hatte sprechen wollen. Aber wieso Frank?
Hören Sie, Frank war mehr als nur Analyst. Er war mein Stellvertreter mit weiten Sicherheitsfreigaben. Es waren vor allem Marktforschungsdaten, soweit die interne Forensik bisher feststellen konnte.
Aber klar, wenn man es auf dem Börsenparkett nicht schaffte, den Kontrahenten aufzukaufen, musste man einen Schwachpunkt in dessen Portfolio finden, um ihn zu sabotieren und zu destabilisieren vor dem großen Schlag. Also war klar, dass da jemand seine Spuren verwischen wollte. Ich musterte Johnston, aber der verzog keine Miene, sondern wartete geduldig auf meine nächste Frage. Und die konnte entscheiden, ob ich den nächsten Killer am Hals hatte oder vielleicht eine Chance, diese Verschwörung ans Licht zu zerren.
Ich kann es nicht fassen. Frank, wir... Also das sieht... Mir fehlen die Worte.
Ich danke der Academy.
Ja, nicht wahr?
Johnston wirkte über die Maßen künstlich. Ein Klischee von einem Top-Manager und, da war ich mir jetzt absolut sicher, bis über beide Ohren in die Sache verwickelt.
Darf ich die Unterlagen mitnehmen? Für meine Ermittlungen?
Er fixierte mich kurz.
Natürlich. Das ist Ihre Kopie. Ich wusste nicht, wie Sie technisch ausgestattet sind. Da machte das für mich am meisten Sinn. Sie wissen, Papier ist geduldig.
Vielen Dank, dann bedanke ich mich für Ihre Offenheit, Mr. Johnston.
Jetzt, wo wir ja Informationen teilen, als Frank Sie kontaktiert hat, hat er da etwas erwähnt oder Sie auf etwas hingewiesen?
Klar, dass er danach fragen würde. Da hatte ich schon drauf gewartet. Ich bemühte mich um meine beste Interpretation eines nachdenklichen Gesichts.
Ich würde Ihnen wirklich gerne weiterhelfen, aber leider nein. Zu dem Treffen kam es nicht.
Mein Gegenüber blieb skeptisch.
Sind Sie ganz sicher? Nicht einmal einen Hinweis auf seinen Lieblingsfilm?
Er kannte also den Inhalt meines Anrufbeantworters. Hätte ich mir denken können. Oder blöffte er?
Jetzt, wo Sie es sagen.
Ja?
Er erwähnte Darkstar. Aber er war wohl durcheinander. Er meinte mit Sicherheit Dark City. Den konnte er auswendig.
Lieber auf Nummer sicher gehen. Und zumindest versuchen, ihn abzulenken. Immerhin wusste ich jetzt endlich wieder, was es mit Darkstar und Doolittle auf sich hatte.
Dark City. Gewiss. Ein cineastischer Leckerbissen. Bestimmt meinte er den. Natürlich werde ich mich melden, sollte es neue Erkenntnisse geben.
Natürlich.
Und Sie melden sich, sollten Sie etwas herausfinden? Sie können verstehen, wie unangenehm uns diese Geschichte ist.
Selbstverständlich.
Ah, Sie sind zu gütig. Vielen Dank.
Ich muss mich bedanken.
Ich erhob mich, wir reichten uns kurz die Hände für die Formalien und das war es. So unbehelligt, wie ich gekommen war, ließ man mich wieder gehen. Was hatte ich durch diesen Besuch jetzt gelernt? Frank hatte wahrscheinlich Beweise für diese Verschwörung gefunden. Er hatte gedacht, dass ich ihm hätte helfen können, die Sache publik zu machen. Ein Skandal dieser Größe bei einem Konzern wie Egbert Incorporation, der alle offiziellen Organe von Nova York fest unter Kontrolle hatte, war nahezu unmöglich, auf herkömmlichem Wege aufzuklären. Und dann die Geschichte mit dem Filmtipp. Darkstar war eine extrem billig gemachte Science-Fiction-Komödie vom Ende der 70er. An so viel konnte ich mich wieder erinnern. Aber was war das nochmal mit Doolittle genau? Nun gut, dafür musste später Zeit sein. Zurück in meinem Büroapartment war es jetzt etwa Mitternacht, aber ich beschloss, mich doch noch eingehend mit den Papieren, die mir Johnston zur Verfügung gestellt hatte, zu beschäftigen. Ich musste einen Hinweis finden, dem ich nachgehen konnte. Ansonsten war ich bis auf den Filmtipp wieder am Anfang. Die Holonews hatten von einem Überfall auf einen Pfandleiher berichtet und auch sonst waren alle Spuren futsch. Bis auf... Mir fiel wieder der Zettel mit den Zahlen ein, den ich in der Bar am Abend des Beinahe-Treffens mit Frank eingesteckt hatte. Irgendwann hatte mich dann doch die Müdigkeit eingeholt und ich war auf dem Schreibtisch auf den ausgebreiteten Papieren eingeschlafen. Ich schlief unruhig, gejagt von den Bildern.
Ich brauche deine Hilfe. Frank Heberman war uns gegenüber
auf dem Schreibtisch.
Ich brauche deine Hilfe.
Wer sollte ihm etwas wollen?
Finde Tullit unaufrichtig.
Frag ihn nach Darkstar.
Feige nicht! Geschosse Hilfe!
Bis mich ein Klingeln wieder in die Realität holte. Mühsam kämpfte ich mich nach oben.
Sally, Mach die Tür auf.
Ich raffte schnell die Papiere zusammen und strich meinen Anzug gerade. Und dann stand sie vor mir.
Guten Morgen. Sind Sie Joseph Ford, der Privatdetektiv?
Dunkle, lange Haare, eine schmale Figur und ein Blick, das Klischee einer Femme fatale.
Sicher, was kann ich für Sie tun, Miss?
Mrs., bitte. Mein Name ist Ava Pyrmont und ich brauche dringend die Dienste eines Detektivs.
Sie wirkte den Tränen nahe. Entweder eine perfekt einstudierte Nummer oder doch mehr?
Ich bin gerade mitten in einem Fall.
Oh.
Sie schluchzte kurz auf.
Aber natürlich höre ich mir den Ihren gern an. Nehmen Sie Platz, was kann ich für Sie tun?
Floskeln wie aus einem drittklassigen Detektivroman. Aber diese Stimme, wo hatte ich diese Stimme nur gehört?
Es tut mir leid, dass ich Sie so früh behelligen muss, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, wer mir sonst helfen könnte. Und es geht leider um Leben und Tod.
Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Ein Wasser?
Sie sind zu freundlich. Vielen Dank. Gern ein Wasser.
Diese Stimme. Ich kannte.
Hier, nehmen Sie. Und dann fangen Sie einfach von vorne an und wir sehen dann, wie ich Ihnen bei Ihrem Problem helfen kann.
Also, es war vorgestern Morgen, als ich Henry das letzte Mal gesehen habe, wissen Sie?
Diese
Henry
Stimme.
Ist mein Mann.
Dann wusste ich es.
Arbeitet für die Stadt.
Mist.
Anybody tell you? It's gone way too far. No, nothing gonna help you when it falls apart. The prophets and the priests told you, but you covered your ears. And now the end is near. Gonna tear it all down.
Am Abgrund Folge 4 in der Höhle des Löwen, einem Mini-Hörspiel-Podcast-Serie von Studio Weltenbrecher. Am Mikrofon für euch Martin Sabel als Stone-Erzähler, Konstanze Buttmann als Sally, Kirsten Schumann als Ava, Horst Koth als Johnston, Dennis Paul als Frank, Thomas Träger als Todd, Werner Wilkening als Avery Eckbert und Ralf Sarge-Pappas als Commissioner. Idee, Skript und Schnitt Falk Puschmann. Sounddesign und Produktion Studio Weltenbrecher Berlin. Neugierig, wie es weitergeht? Jetzt schon die nächste Folge direkt auf Patreon unter patreon.com/weltenbrecher oder als Ersthörclub-Mitglied auf YouTube unter youtube.com/weltenbrecher/membership und unterstützt mich bei weiteren Hörspielproduktionen. Der Podcast gefällt euch? Eine positive Bewertung auf einem Podcast-Portal eurer Wahl hilft immens und nicht vergessen, sharing is caring. Copyright 1993 bis 2023. Alle Rechte vorbehalten.